Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat die italienische Regierung einen einjährigen Ausnahmezustand über die Stadt verhängt. Rettungskräfte haben nach dem schweren Unglück bisher mindestens 39 Tote geborgen. Auch heute dauerte die Suche nach Vermissten unter den Trümmern an. Mitglieder der Regierung machten den privaten Betreiber der Autobahn für den Einsturz verantwortlich. Das Unternehmen verteidigte sich dagegen.
Helfer berichten, so etwas hätten sie noch nie erlebt und suchen unerbittlich weiter. Mehr als 400 Einsatzkräfte versuchen mit schwerem Gerät große Betonbrocken zu bewegen, um darunter vielleicht noch Opfer zu finden. Seit gestern Nachmittag haben wir keine Lebenszeichen mehr aus den Trümmern vernommen. Wir schließen dennoch nicht aus, noch Überlebende finden zu können. Wir hoffen immer noch Menschen retten zu können. Die Nerven vieler Angehöriger liegen blank. Dieser Mann hat seinen Bruder verloren. Ich habe ihn 40 oder 50 Mal angerufen. Dann habe ich seinen Freund angerufen, der mit seiner Frau zusammen war. Wir alle sind Chilenen. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und sie haben mir gesagt, dass er nicht mehr lebt. Außerordentliche Kabinettssitzung in Genua. Sie haben auch mit lokalen Behörden über einen Notfallplan gesprochen. Die Politiker erheben schwere Vorwürfe gegen den privaten Autobahnbetreiber. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wir können nicht darauf warten, bis die Justiz ihre Ermittlungen abgeschlossen hat. Denn wir haben die Pflicht, allen Bürgern sichere Straßen zu bieten. Deshalb werden wir als Regierung veranlassen, dass der Vertrag mit dem Autobahnbetreiber Autostrade zurückgezogen wird. Für ein Jahr hat die Regierung den Notstand in Genua ausgerufen, damit unbürokratische Hilfen schnell möglich sind. Und mit einem groß angelegten Masterplan sollen Straßen und Brücken in Italien kontrolliert und gegebenenfalls saniert werden.
Nach dem Einsturz in Italien wird auch in Deutschland über die Sicherheit von Brücken diskutiert. Einen Hintergrund dazu sowie ein Interview mit einem Experten finden Sie auf tagesschau.de. Die Bundesregierung will in einer Woche entscheiden, ob die Dürreschäden in der Landwirtschaft ein nationales Ausmaß haben. Ist das der Fall, kommen Bundeshilfen in Frage. Wie Agrarministerin Klöckner heute erklärte, liegen nächste Woche genügend Erntedaten für eine Beurteilung vor. Auf den Weg gebracht hat das Kabinett Hilfen für die Viehbauern.
Nichts als Staub und vertrocknete Halme, wo eigentlich Futter für Tiere wachsen sollte. Um ihr Vieh zu füttern, sind Bauern gezwungen, die Wintervorräte anzuzapfen. Hier setzt der Beschluss der Bundesregierung an. Ökologische Ausgleichsflächen, die unangetastet bleiben müssten, werden freigegeben für zusätzliche Futtergewinnung.
Tieren hilft kein Geld, sondern ihnen hilft Futter. Ziel muss es sein, die Basis oder das Angebot von Futter zu erhöhen.
Doch noch keine Festlegung der Regierung, ob Finanzhilfen des Bundes für die Bauern wegen der Ernteausfälle insgesamt gezahlt werden sollen. Der Bauernverband und die besonders betroffenen Länder dringen bereits darauf.
Ich hätte mir gewünscht, dass wir als ersten Schritt eine Soforthilfe für die Futterbauern, das heißt für die Milchviehhalter, bereitstellen.
Wir haben einen Notstand, wir haben große Regionen, der gesamte Osten, der Norden leidet erheblich unter der Trockenheit, Ertragsausfälle in Größenordnungen bis zu 70%.
Finanzhilfen durch die Bundesländer können gezahlt werden, wenn die Ertragseinbußen 30% unter dem Durchschnittsertrag der letzten 5 Jahre liegen. Ob die Notlage so weitreichend ist, dass der Bund sich daran beteiligt, will die Landwirtschaftsministerin aber genau prüfen. Denn die Auswirkungen der Trockenheit seien regional sehr unterschiedlich.
Unsere Aufgabe als Bund ist, sorgfältig vorzugehen und für eine faire Vergleichbarkeit zu sorgen.
Das soll anhand der Zahlen aus der Erntebilanz geschehen. Diese werden Anfang kommender Woche veröffentlicht.
Nigers Präsident Issoufou hat von Europa mehr Hilfe im Kampf gegen illegale Migration gefordert. Issoufou kam heute in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen. Die Kanzlerin sagte weitere Unterstützung zu, auch für die Entwicklung des afrikanischen Landes. Niger gehört zu den ärmsten Staaten der Welt. Für Migranten und Flüchtlinge, die das Mittelmeer erreichen wollen, ist Niger eines der wichtigsten Transitländer. Die Stadt Agadez gilt als ein zentraler Knotenpunkt, wie eine Monitorreportage zeigt.
Eine Militärpatrouille in der Wüste bei Agadez. Die Soldaten suchen nach Schleppern und Schmugglern. Die Sicherheitskräfte werden auch von Deutschland ausgebildet und ausgerüstet. Viele der Flüchtlinge, die sie aufgreifen, werden in dieses Transitzentrum gebracht, ebenfalls finanziert mit Geld aus Deutschland. Hier werden sie registriert. Die allermeisten werden zurück in ihre Heimatländer geschickt. Für die EU ist das Lager ein Erfolg. Für die Stadt und die Region nicht, sagt der Bürgermeister von Agadez. Und er mache sich große Sorgen, falls hier jetzt sogar zentrale Auffanglager entstehen sollten. Wir haben gar keine Strukturen dafür. Wir haben selber keine Schulen, keine Krankenhäuser, kein Wasser oder Strom. Aber jetzt machen wir die Arbeit für andere, reiche Regierungen. Warum in Agadez? Angela Merkels Antwort darauf: Deutschland will nicht nur in den Grenzschutz investieren, sondern auch verstärkt in Entwicklungshilfe, sagte sie bei ihrem Treffen mit Nigers Präsidenten Muhammadu Isifu.
Und deshalb muss es Hand in Hand gehen, auf der einen Seite Kampf gegen illegale Migration und auf der anderen Seite Entwicklungschancen für die Menschen in den betroffenen Regionen.
Entwicklungschancen, die bei der Bevölkerung offenbar bislang nicht ankommen. Seit die Flüchtlingsroute dicht ist, fehlt den Menschen in Agadez eine wichtige Einnahmequelle. Weniger Handel, keine Migranten, die hier einkaufen und übernachten, Perspektivlosigkeit. Einmal waren Leute von der EU hier. Sie haben gesagt, dass sie 200 Millionen Euro investieren wollen. Doch bei uns ist nichts angekommen, nicht ein Cent. Viele befürchten, dass in Agadez gerade ein neues Problem entsteht. Dass Armut und Hoffnungslosigkeit den islamistischen Terroristen neuen Zulauf bringen könnten und damit wieder mehr Menschen in die Flucht treiben.
US-Ermittler haben in der katholischen Kirche des Bundesstaates Pennsylvania einen weitreichenden Missbrauchsskandal aufgedeckt. Hunderte Priester hätten über Jahrzehnte hinweg mindestens 1000 Kinder sexuell missbraucht. Die ersten Fälle reichten in die 1940er Jahre zurück, heißt es in dem Untersuchungsbericht, der jetzt vorgelegt wurde. Die Kirchenoberen hätten die Übergriffe vertuscht. In den meisten Fällen sei eine Strafverfolgung wegen Verjährung nicht mehr möglich.
Sie haben den Mut gefasst, über ihr Leiden zu sprechen und zur Aufklärung über den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche beizutragen. Der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania gibt Ihnen eine Stimme und enthüllt verstörende Details. Ein Junge wurde gezwungen, im Pfarrhaus nackt auf einem Bett zu posieren wie Jesus bei der Kreuzigung. Die Priester machten Fotos von ihrem Opfer für eine Sammlung von Kinderpornografie, die sie produziert hatten und auf dem Kirchengelände teilten. Mehr als 1000 Kinder wurden allein in Pennsylvania missbraucht, von mindestens 300 namentlich bekannten Geistlichen. Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein. Der Bischof von Pittsburgh räumt zwar Missbrauchsfälle ein, sieht aber keine Fehler im Umgang damit. Es gab keine Vertuschung und ich denke, es ist wichtig, das festzustellen. Wir waren in den vergangenen 30 Jahren sicherlich transparent. Der 884 Seiten lange Bericht der Grand Jury in Pennsylvania kommt zu einem deutlich anderen Ergebnis. Priester haben kleine Jungen und Mädchen vergewaltigt und Vorgesetzte, die für sie verantwortlich waren, haben nicht nur nichts getan, sie haben das alles über Jahrzehnte gedeckt. Viele Opfer seien mit Vertraulichkeitsvereinbarungen zum Schweigen gebracht worden. Durch den Untersuchungsbericht gerät sogar der Kardinal hier in Washington unter Druck. Ihm wird vorgeworfen, zahlreiche Täter einfach versetzt oder rehabilitiert zu haben. So beschreiben die Ermittler ein System der Vertuschung, das über die USA hinaus bis in den Vatikan reicht.
Nach wochenlangem juristischem Tauziehen muss der nach Tunesien abgeschobene Islamist Sami A. zurück nach Deutschland geholt werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden und eine Beschwerde der Stadt Bochum zurückgewiesen. Die Stadt will nun nach Angaben eines Sprechers keine weiteren rechtlichen Schritte einleiten. Der ehemalige mutmaßliche Leibwächter des Terrorführers Bin Laden gilt hierzulande als Gefährder. Er war abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen dies untersagt hatte.
Es ist eine Entscheidung mit scharfer Kritik an den Ausländerbehörden. Sami A. muss auf Kosten des Staates nach Deutschland zurückgeholt werden, so der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster. Denn die Stadt Bochum und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hätten ein Abschiebeverbot ignoriert.
Noch während der laufenden Abschiebung wurde ein asylrechtlicher Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und auch der Ausländerbehörde der Stadt Bochum bekannt gegeben. Folge dieser Bekanntgabe war, dass ein für Sami A. festgestelltes Abschiebungsverbot vorläufig weiterhin Geltung hatte und im Übrigen auch nach wie vor hat.
Sami A. soll als Leibwächter für Osama bin Laden gearbeitet haben und gilt in Deutschland als sogenannter Gefährder. Jahrelang hatte er sich erfolgreich gegen seine Abschiebung gewehrt, da ihm in seinem Heimatland Tunesien Folter drohe. Mitte Juli wurde er trotzdem abgeschoben, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen genau das per Eilbeschluss untersagt hatte. Die heutige Entscheidung sorgt für heftige Reaktionen. Der nordrhein-westfälische Innenminister kritisiert: Die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut, aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Wenn die Bürger Gerichtsentscheidungen nicht mehr verstehen, ist das Wasser auf die Mühlen der Extremen. Ob Sami A. tatsächlich nach Deutschland zurückkommt, ist offen. Denn auch in Tunesien wird gegen ihn ermittelt. Die dortige Staatsanwaltschaft teilte heute mit, Tunesien wolle ihm zunächst selbst den Prozess machen.
Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Schule in Afghanistan sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 48 Menschen getötet worden. Die Opfer sind nach Polizeiangaben mehrheitlich Jugendliche und junge Erwachsene. Die Einrichtung liegt in einem schiitischen Viertel der Hauptstadt Kabul und unterrichtet Mädchen und Jungen gemeinsam, was für Afghanistan ungewöhnlich ist. Die radikal-islamischen Taliban wiesen die Verantwortung für den Anschlag zurück.
Israel hat den seit Wochen zumindest zeitweise geschlossenen einzigen Übergang für Waren in den Gazastreifen wieder vollständig geöffnet. Damit können seit heute wieder Lebensmittel und Medikamente, aber auch Treibstoff und gewerbliche Güter die Grenze passieren. Als eine Reaktion auf anhaltende Angriffe aus dem Gazastreifen mit Raketen und an Drachen montierten Brandsätzen hatte Israel den Grenzübergang Anfang Juli geschlossen.
Nach jahrelangen Vorbereitungen steht das deutsch-russische Weltraumprojekt Icarus vor dem Start. In einem mehrstündigen Außeneinsatz montieren Kosmonauten derzeit eine Antenne an die Außenhülle der Internationalen Raumstation. Diese soll Signale von Tieren empfangen, die mit Sendern ausgestattet wurden. Die Forscher erhoffen sich Informationen über Tierbewegungen. Icarus könnte aber auch als Frühwarnsystem für Naturkatastrophen dienen.
Seit 18.17 Uhr sind Oleg Artemjew und Sergei Prokopjew nun im Einsatz. Die russischen Kosmonauten montieren an der Außenhülle der ISS die Icarus-Antenne, das noch fehlende Element für ein weltweites Tierüberwachungssystem. Für Tiere wie diese Amsel. Sie ist mit einem nur 5 Gramm schweren Minisender voller Sensoren, die Position, Temperatur, Luftdruck oder das Magnetfeld messen, Teil eines globalen Netzwerkes. 16 Mal am Tag wird die ISS mit der Icarus-Antenne in Zukunft die Tiersensoren überfliegen. Dann schicken die Minisender ihre zwischengespeicherten Daten nach oben und von dort geht es dann an eine Bodenstation, wo Wissenschaftler die Informationen auswerten.
Die intelligentesten Sensoren sind Tiere. Wenn wir die Sensorik zusammenschalten, dann haben wir ein globales System, das uns wirklich über das Leben Auskunft gibt. Und damit können wir den sechsten Sinn der Tiere verstehen und damit im Endeffekt wirklich das Leben auf der Welt beobachten.
Die Wanderung von Tieren ist ein weltweites Phänomen. Durch Icarus entsteht daraus ein System lebender Sensoren. Ziegen etwa reagieren sehr sensibel auf ihre Umwelt. Per Sensor überwacht, können sie als Frühwarnsystem für Vulkanausbrüche dienen. Und die überwachte Wanderung von Flughunden könnte bislang unbekannte Ebola-Regionen verraten. Zunächst sind etwa 1000 tierische Sensorträger wie die Amsel geplant. Später sollen über 100.000 bis in den letzten Winkel der Erde vordringen. Ständig überwacht aus dem Weltraum.
Die Lottozahlen. 6, 13, 18, 24, 29, 31, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 16. August.
Morgen beschert uns ein Ableger des Azorenhochs verbreitet Sonnenschein. Dabei wird es zum Teil wieder heiß. Heute Nacht klart es vielerorts auf. Vom Vogtland bis zur Lausitz sowie im Norden und Nordwesten gibt es ein paar Wolken, die sich dort auch am Tag teilweise halten, aber es bleibt weitgehend trocken. Ansonsten ist es meist sonnig oder nur leicht bewölkt. An der See heute Nacht bis 18, in einigen Alpentälern knapp unter 10 Grad. Im Norden und im südöstlichen Bergland morgen 22 bis 28, im Südwesten bis 33 Grad. Am Freitag im Westen wechselhaft, sonst häufig Sonnenschein, mancherorts aber auch kräftige Schauer oder Gewitter. Am Wochenende vor allem im Norden und Süden zeitweise wolkig mit einzelnen Schauern, an den Alpen auch Gewitter. In den Regionen dazwischen scheint oft die Sonne.
Ingo Zamperoni hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen. Spurensuche in Genua, Verzweiflung, Wut und die Frage nach der Schuld und Pflegesystem in der Krise, was Deutschland von Dänemark lernen kann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.